Liebe Gemeinde, wenn ich das richtig sehe, ist Pfingsten das unbekannteste christliche Fest, was es überhaupt gibt. Was feiern wir da eigentlich? Rein geschichtlich, Pentekoste leitet sich ab, griechisch 50. Tag. Aber ursprünglich war das ein Begriff aus der jüdischen Tradition. Nämlich 50 Tage nach dem Passafest feierten die Juden Erntedank. Und genau zu diesem Zweck waren sie in Jerusalem zusammengekommen und auch diese kleine Gruppe von den Nachfolgern Jesu, auch sie waren zusammengekommen. Und da saßen sie nun. Jesus war in den Himmel aufgefahren und keiner wusste, was aus dieser kleinen, unbedeutenden Gruppe der Nachfolger werden sollte. Eine Randnotiz der Geschichte. Angesichts ihrer Rat- und Perspektivlosigkeit war das wohl zu erwarten. Immerhin. Sie hatten sich nicht in alle Himmelsrichtungen verteilt, sondern sie blieben beieinander. Denn so ein Fünkchen Hoffnung bestand noch. Jesus hatte ja gesagt, ich will einen Stellvertreter senden, der euch dann lehren soll, der bei euch sein soll. Und genau das geschieht an diesem Tag. Machtvoll, für alle Anwesenden sichtbar, aber nicht zu verstehen. Der Heilige Geist oder auch der göttliche Geist kommt auf die Erde, aber nicht irgendwo über den Gewässern schwebend, sondern auf und in die Herzen seiner Jüngerinnen und Jünger. In jeden und jede seiner Nachfolger. Und von unterschiedlichen Portionen ist hier nicht die Rede. Manche behaupten anderes. Da soll es Christen geben, die den Heiligen Geist zwar gerade so haben, aber nicht erfüllt sind. Und andere, die zwar vielleicht erfüllt sind, aber noch nicht voll erfüllt sind. Und deshalb müsse man den Heiligen Geist sich immer wieder neu schenken lassen. Andere maßen sich an, ihn austeilen zu können. Solche Lehren stehen im Widerspruch zum biblischen Befund in Apostelgeschichte 2:3-4. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und sich auf jeden niedersetzte. Alle wurden mit Gottes Geist erfüllt. Und der beginnt sogleich sein Wirken. Die erste Gemeinde entsteht. Deshalb feiern wir als Christen eigentlich gleich zwei Anlässe an Pfingsten, nämlich das bleibende Kommen des Heiligen Geistes und der Geburtstag der Gemeinde. Und zwar 50 Tage nach der Auferstehung Jesu. Auch deswegen heißt es auch für uns Christen Pfingsten. Ein christliches Hochfest wie Weihnachten und Ostern. Was sich auch darin zeigt, dass nicht nur in Deutschland diesem Pfingstfest, wie den beiden anderen genannten, ein Doppelfeiertag gewidmet ist. Das ist nur den absoluten Hochfesten zugestanden. Und trotzdem ist dieser Feiertag selbst in den Kirchen etwas sperrig. Das bekommt man spätestens dann mit, wenn man mal ein bisschen googelt. Egal, ob auf der katholischen Seite oder auf der evangelischen Seite. Weihnachten, Jesus ist geboren, alles klar. Ostern, Jesus ist auferstanden, alles klar. Und dann lest man Text zu Pfingsten. So ein Absatz, Schachtelsätze, ja, das ist sperrig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das genauso. Also Weihnachten ist für mich sowieso das Allergrößte, auch schon rein familiär. Ostern ist für mich eigentlich der wichtigste Feiertag. Und Pfingsten, naja, nicht so einfach. Ist ja auch schwierig. Gott als Vater, das kann man sich vorstellen. Manchmal verbindet man mit dem Vater ein nicht so schönes Bild. Okay, aber trotzdem kann man sich vorstellen, Gott als Vater. Ich verbinde zum Beispiel, Gott sei Dank, ein richtig tolles, super tolles Bild mit dem Begriff Vater. Jesus als der Sohn, ja okay, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Der hat ja hier auf der Erde gelebt. Den haben die Menschen ja gesehen. Der war ja wirklich da. Aber der Heilige Geist? Nicht so einfach. Allein die Bezeichnungen für den Heiligen Geist in der Bibel und deren deutschen Übersetzungen sind so vielfältig wie kaum ein anderer Begriff. Ich nenne nur mal ein paar. Sachwalter, Fürsprecher, Tröster, Ratgeber, Beistand, Helfer, Kraft. In der Tat, der Heilige Geist ist facettenreich, sehr vielfältig und deshalb oft so schwer zu erfassen. Eines ist aber allen Begriffen, allen Wesenszügen des Heiligen Geistes gemeinsam, die personale Beziehung zu dem Menschen. Ob Tröster, ob Ratgeber, ob Helfer oder Kraft, es geht immer um eine Macht, die Gott nicht irgendwo in die Welt gesandt hat, sondern die er in uns implementiert. Der Heilige Geist kommt an Pfingsten auf und in die Menschen. Und zwar in Menschen, die an Jesus Christus glauben, und sei der Glaube auch noch so klein. Und mit diesem Einzug werden aus diesen ängstlichen Leuten, die gesellschaftlich überhaupt keine Rolle spielen, plötzlich solche, die über sich hinauswachsen, kraftvoll ihren Glauben verkündigen und ihn leben können. Liebe Gemeinde, fromm reden kann jeder. Aber den Glauben authentisch leben, das kann man nicht allein. Dazu brauche ich unverzichtbar den Heiligen Geist, hautnah in mir, Bestandteil meines Wesens. Und umgekehrt braucht der Heilige Geist auch uns, Menschen, in denen er wohnen kann, mit denen und in denen er wirken kann. Darin unterscheidet sich der Heilige Geist grundlegend von dem Vater und dem Sohn. Heute Morgen wollen wir dem Wesen des Heiligen Geistes nachspüren anhand von 4 kurzen Bibeltexten. Haben wir schon einige jetzt gehabt, fängt er jetzt schon an und predigt ohne Bibeltext. Oder ist vielleicht manch einem gar nicht aufgefallen, dass wir keinen Bibeltext gelesen haben. Er kommt, sogar 4. So nach dem Motto, hey Heiliger Geist, wo du schon in mir wohnst, ich hätte da doch noch die eine oder andere Frage an dich. Ich würde dich schon gerne ein bisschen besser kennenlernen, würde gerne wissen, was du mit mir vorhast, wo du mich herausfordern willst und was ich von dir noch so alles erwarten kann. Es soll eine Auswahl sein. Kleine Stücke. Nicht das ganz große Fenster. Das geht heute Morgen nicht. Der erste Text steht in Johannes 14, Vers 26. Da sagt Jesus, der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Jesus, der Sichtbare, der Greifbare, mit dem sie gelebt haben, mit denen sie reden konnten, ist seit seiner Himmelfahrt nicht mehr da. Sie waren doch keine gebildeten Leute, die ihren Glauben aus alten Schriften herausarbeiten konnten. Jesus hatte doch immer mit ihnen über ihren Glauben gesprochen, hatte ihnen gesagt, was sie tun und was sie lassen sollten. Und ihnen auch erklärt, wieso, weshalb, warum. Allein auf sich gestellt Da fühlten sie sich viel zu unsicher. Und das ist die erste Aufgabe des Heiligen Geistes, für die Fundamente des Glaubens zu sorgen. An das erinnern, was Jesus gesagt hat. Und das gilt für uns, genauso wie für die Jünger damals. Erinnern heißt, uns anzuhalten, zum Beispiel die Bibel zu lesen. Oder Teile. Oder die Losung. Oder was auch immer. Aber ich kann mich ja nur an etwas erinnern, was ich in mir wach halte. Und dazu will der Heilige Geist uns befähigen. Oder dass er bestimmte Aussagen der Bibel so fest in uns verankert, dass sie uns auch einfallen, wenn es wichtig ist, ohne dass wir die Bibel gleich nachschlagen können. Es geht dann manchmal so unter dem Begriff Lieblingsverse der Bibel. Aber die sind ja deswegen Lieblingsverse, weil sie mir in einer ganz bestimmten Situation ganz wesentlich weitergeholfen haben. Und dass ich mich da wieder dran erinnern kann, auch das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Aber dabei bleibt es nicht. Und das andere überlesen wir vielleicht ab und zu mal ganz gerne. Denn da steht ja drin, dass er nicht nur erinnern soll an das, was Jesus gesagt hat, sondern er soll euch alles Weitere lehren, wie es hier die Gute Nachricht Bibel so schön und treffend übersetzt. Christen sind keine rückwärtsgewandten Menschen, die immer nur an den Werten alter Zeiten festhalten. Es gibt aber Leute, die sagen, was Jesus gesagt hat, was in der Bibel steht, das reicht völlig aus für meinen Glauben. Punkt. Über anderes rede ich gar nicht. Nein, würde Jesus ihnen sagen, nach mir in den nächsten 1000, 2000 oder wie viele auch immer Jahren Herausforderungen wird es Herausforderungen geben, zu denen ich überhaupt nichts gesagt habe. Zu denen ihr nichts in der Bibel findet. Außer vielleicht so ein paar etwas allgemeinere Grundaussagen. Das haben wir in der Zeitenwende, als Jesus gelebt hat, überhaupt nicht gekannt. Und deswegen bleibt es nicht beim Erinnern des Heiligen Geistes. Sondern, wie gesagt, er soll uns alles Weitere lehren. Wie ich mit den digitalen Herausforderungen umgehen kann. Wie ich mich ganz neu medizinischen oder ethischen Fragen positionieren kann. Das kann ich nicht direkt von Jesus erfahren, sondern vom Heiligen Geist. Und das sind nur zwei Beispiele. Ich glaube, gerade in unserer Zeit kommen noch viel mehr Herausforderungen auf uns zu, von denen in der Bibel nichts steht. Unser Glaube ist kein geschlossenes System, in dem die Bibel alles erklärt. Jesus zeigt die Grundlinien auf, die Basics des Glaubens. Paulus und andere Apostel haben schon kurz nach Jesus weitere Hilfestellungen aufgeschrieben für die Gemeinden, die es erklärt haben, was Jesus gesagt hat, die aber auch bestimmte Dinge benannt haben, zu denen Jesus sich gar nicht geäußert hat. Die Herausforderung der damaligen Gemeinden stellen sich zum ganz beträchtlichen Teil heute gar nicht mehr für uns. Andere gibt es noch. Und wiederum andere sind auch in diesen Briefen überhaupt nicht angesprochen. Deswegen können und sollen wir alle diese Herausforderungen gemeinsam mit dem Heiligen Geist angehen. Zweiter Text. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Den zweiten Aspekt möchte ich einfach mal so benennen. Der Heilige Geist ist unser innerer Bodybuilder. Er rüstet uns mit Kraft aus, mit innerer Stärke. Und die kann sich ganz unterschiedlich darstellen. Der eine hat eine ganz besondere Stärke auf einem Gebiet, der andere auf seinem. Paulus spricht von Gaben, Begabungen, die der Heilige Geist jedem Christen schenkt. Diese Kraft, diese Stärke dient aber nicht dem Selbstzweck, um vermeintlich immer frommer zu werden. Gabe ist immer auch Aufgabe. Und das Ziel ist klar formuliert: Ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. Und weil Neustadt am Rübenberge auch dazu gehört, eben auch in Neustadt am Rübenberge, setzt deinen Wohnort ein. Anders ausgedrückt, setzt diese Kraft um, redet, handelt und lebt als befreite Christen. In euren Beziehungen, vor Ort und darüber hinaus. Gibt dieses tolle Lied, ins Wasser fällt ein Stein. Genauso hat der christliche Glaube seinen Weg von dem kleinen Fleckchen Erde, wo heute Israel ist, über die ganze Erde genommen. Wer von den Jüngerinnen und Jüngern hätte das damals denn gedacht? Wohl kaum jemand. Deshalb haben sie keine großen Strategien entwickelt, Masterpläne aufgestellt, Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben. Was sie getan haben, war einfach ihren Glauben zu leben. Authentisch, gewinnbringend, integriert in ihren Alltag. Mit allen Schwächen und Versagen, aber immer wieder neu. Also genau das, wozu auch wir herausgefordert sind. Weltweit denken, lokal handeln. Das gilt auch für den Glauben. Weltweit denken, lokal handeln. Was hat Gott noch mit mir und durch mich vor? Was halten wir für unmöglich, was durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich wäre? Worüber werden Menschen in 10 Generationen nach uns staunen, womit der Heilige Geist heute durch uns beginnen will? Der dritte Text, Markus 13, Vers 11. Wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Der dritte Aspekt, den lasst mich so umschreiben, der Heilige Geist ist vertrauenswürdig und lässt uns nicht im Stich. In der Tat gibt es manches, was uns mutlos macht, vor dem wir vielleicht sogar Angst haben. Und da ist es nicht so einfach mit dem Vertrauen. Was Jesus in diesem Text andeutet, was er seinen Jüngern zusagt, ist schon sehr bald Wirklichkeit geworden. Sie haben schnell zu spüren bekommen, dass ihr Glaube nicht erwünscht war. Und ihre Führungskräfte, Petrus und Johannes, mussten sich tatsächlich vor Gericht verantworten. Und sie erfuhren dabei genau das, was Jesus ihnen zugesagt hatte. Der Heilige Geist stand ihnen bei, beeinflusste ihr Denken und Reden, sodass sie über sich hinauswuchsen. Sie konnten mit diesem Selbstbewusstsein und einer Souveränität auftreten, die ihnen keiner und sie selbst wahrscheinlich am allerwenigsten zugetraut hätten. Ich gehe einmal ganz stark davon aus, dass auch Petrus und Johannes nicht ohne Angst in diese Situation gegangen sind. Aber wahrscheinlich haben sie die Zusage Jesu ernst genommen, sich darauf verlassen, dem Heiligen Geist vertraut. Und sie sind nicht enttäuscht worden. Wir können dankbar sein, dass wir in einem demokratischen Staat leben, in dem wir uns nicht für unseren Glauben vor Gericht verantworten müssen. Trotzdem gilt auch uns diese allgemeine Zusage, wenn wir herausgefordert sind, unseren Glauben zu bekennen, offensiv zu vertreten und deshalb vielleicht das ein oder andere in unserem Leben tun oder lassen, dann können wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns nicht im Stich lässt. Er ist vertrauenswürdig, denn er kommt ja von Gott. Der vierte und letzte Text. Der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Der letzte Aspekt für heute Morgen. Der Heilige Geist ist ein Garant für ein Leben in Freiheit. Nicht überall auf der Welt in äußerer Freiheit, aber in innerer. Es ist erstaunlich, wie die Kirchen gerade an der Stelle versagt haben. Auch und gerade wir Freikirchen haben dazu beigetragen. So richtig es ist zu betonen, wovon wir befreit sind, so sehr fehlt aber oft das Gegenstück, nämlich wozu Christen befreit sind. So entstanden ungeschriebene Verbotslisten, was ein Christ und insbesondere Christinnen alles zu tun hätten. Und diese Listen waren dann oft wichtiger als die Bibel selbst. Das hat man natürlich so nie gesagt. Man hat ja diese nicht geschriebenen Listen immer mit der Bibel begründet. So aber bedeutet christlicher Glaube eine erdrückende Enge. Und oft sahen die Betroffenen auch genau so aus. So war der Gesichtsausdruck, die Einstellung zum Leben bis hin zur Bekleidung. In manchen Glaubensrichtungen und Regionen galt, je frommer die Frau, desto mehr schwarz-grau. Ich sage das nicht verurteilend, sondern ich möchte uns mal bewusst machen, zu was der christliche Glaube ohne die erfrischende Freiheit des Heiligen Geistes verkommen kann. Spätestens Pfingsten schaltet die Ampel aber von Rot auf Grün, von Verbot auf Befreiung. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Keine falsch verstandene Freiheit, mit der ich nur meine eigenen Wünsche befriedige und die auf andere keine Rücksicht nimmt. Ganz im Gegenteil. Vor 2 Wochen haben wir hier über die Prophetin und Richterin Deborah im Alten Testament nachgedacht. Thekla hat das so schön formuliert. Eine ihrer Lebenseinstellungen war, yes, you can, obwohl sie wahrscheinlich kein Englisch konnte. Aber sie nahm nicht nur Rücksicht auf andere. Das wäre ja schon toll gewesen. Sondern sie ging einen Schritt weiter, sie ermutigte sie und trug so zu deren Lebenserfüllung bei. Dafür nutzte sie die Freiheit, die ihr Gott geschenkt hatte. Eine Freiheit, die in der damaligen Gesellschaft außergewöhnlich war. Genau dazu befähigt der Heilige Geist dich und mich auch heute. In großer Freiheit die Begabungen und Stärken auszuleben, die er in dir ganz persönlich angelegt hat und in Zukunft noch schenken will. Zum Wohl der Menschen, zu denen wir gesandt sind, und zur Ehre Gottes. Befreite Menschen leben Freiheit. So, Heiliger Geist, jetzt hast du uns heute Morgen einen Einblick in dein Wesen gegeben. Und wenn wir es richtig verstanden haben, dann bist du erstens der Personal Trainer meines Glaubens, zweitens der Bodybuilder für innere Stärke in meinem Leben, drittens der Rettungsanker, wenn mein Lebensschiff in Schlingern gerät. Und viertens, der leidenschaftlichste Anwalt für ein Leben in Freiheit. Ob wir jetzt einen neuen Blick auf den Heiligen Geist haben? Das Verhältnis unverkrampfter wird und Pfingsten damit weniger sperrig. Frohe Pfingsten. Amen.